Seid ihr heute Morgen glücklich? Und morgen? Was ist Glück? Da wird man heute im Psalm 1 eine Antwort finden und ich lade euch ein, diesen Psalm aufzuschlagen, den wollen wir heute lesen. Dieser Psalm zeigt uns tatsächlich, was Glück bedeutet und ich glaube, es hilft uns zu verstehen, dass Glück in der Bibel was anderes darstellt, wie wir vielleicht denken. Psalm 1, ein schöner Psalm. Ich habe ihn als Kind noch auswendig gelernt. Ob ich es heute noch könnte, weiß ich nicht, aber er ist sehr inhaltsreich. Runter, gell? Ah, jetzt schon zu weit. Genau, der schläft noch. Psalm 1, stimmt, ne? Genau. Okay. Wohl dem Mann, na jetzt habe ich eine andere Übersetzung, hier mag ich gerade. Ah, ich check. Okay. Ich lese es hier vor. Ah, ich glaube, das geht nicht. Ich mache es in meiner und ihr lest einfach, wo ihr wollt. Wohl dem Mann, der dem Rat der Gottlosen nicht folgt, der den Weg der Sünde nicht betritt, und nicht sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern Freude hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachdenkt bei Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, wird ihm gelingen. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht und die Sünder nicht in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Mir persönlich hilft es immer sehr, wenn man so einen Psalm liest, den ein bisschen zu gliedern, wenn man dann ein bisschen merkt, da gibt's tatsächlich Schwerpunkte. Und wenn wir den Psalm anschauen, dann beginnt er mit den Verse 1 bis 2 und mit dem Satz, wohl dem. Und es fängt tatsächlich dann an mit einer negativen Sache, was wir nicht tun sollen, wenn wir wirklich glücklich sein möchten, sage ich jetzt mal. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch sitzt, da die Spötter sitzen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, da die Spötter sitzen. Und jetzt gibt es eine Gegenüberstellung, auch mit drei Punkten, was wir stattdessen tun sollen. Sondern hat Lust am Gesetz des Herrn, sinnt darüber nach und jetzt auch noch wie, nämlich Tag und Nacht. Und das Ganze wird jetzt noch mit einem Bild untermauert. Darfst gern weitermachen. Mit einem Bild von einem Baum am Wasser und die Gegenüberstellung ist Spreu im Wind. Und enden tut mit einem Fazit, so sehe ich den Vers 6, nämlich der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Es geht also heute Morgen um zwei Wege und es geht um die Frage, welche von denen führt tatsächlich zu echtem Glück. Und wir merken schon jetzt am Anfang, da gibt es zwei Wörter. Einmal den Weg der Gerechten und den Weg der Gottlosen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir heute nochmal genau auch mal diese Wörter hinterfragen. Ich glaube, jeder von uns hat da so eine Prägung, was es bedeutet, gottloser zu sein und gerechter. Aber dieser Psalm zeigt uns vielleicht Dinge auf, die uns am Ende überraschen. Lasst uns von Anfang an beginnen, ganz oben. Wohl dem. Also als ich mich vorbereitet habe, habe ich mich gefragt, wird das Wort heute noch benutzt? Wohl? Sagt man das noch? Wohl? Und dann ist mir eingefallen, es gibt einen Ort, da sagt man das recht häufig. Ich weiß nicht, ob man das bei euch auch sagt, wenn man im Wirtshaus sitzt und man hebt das Glas, sagt man dann auch zum Wohl bei euch? Ja, zum Wohl. Und was will man damit ausdrücken? Ja, lasst ihr schmecken. Aber eigentlich auch noch mehr, ich wünsche dir Glück, ich wünsche dir zum Wohl, ich wünsche dir wirklich eine gute Zeit. Ich wünsche dir das Beste, könnte man auch sagen. Und deshalb übersetzen ganz viele diesen ersten Teil, glücklich sind. Das ist das Anliegen von diesem Psalm, dass du und ich glücklich sind. Aber vielleicht merken wir hier schon, es geht nicht um ein Glück, das die einen finden und die anderen verlieren. Etwas, das mit Zufall zu tun hat, mit Lottospielen oder sonst was. Sondern es ist ein Glück, das als Weg beschrieben wird. Einer, den wir gehen können. Oder ein, wo wir auch einen anderen Weg wählen können. Wir sollen, wie wir schon gesehen haben, beginnt es mit einer negativen Abgrenzung. Drei Dinge werden genannt. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Es ist ein Mitlaufen in der Menge derer, die ihr Lebensglück außerhalb von Gott suchen. Und dann geht es weiter, wohl dem, der nicht tritt oder steht, könnte man sagen, auf dem Weg der Sünde. Wir merken, der Rat der Gottlosen wird jetzt schon zum Handeln, nämlich treten bei der Sünder zu sein, oder das ist auch ein Handeln. Und dann sitzen, wo die Spötter sitzen. Wir nehmen den Mund zu voll und wir wenden uns oder machen alles, was mit Gott zu tun hat, ziehen wir ins Lächerliche. Vielleicht stellt ihr hier fest, da gibt es eine Steigerung, oder? Am Anfang ist man noch auf dem Weg. Wer wandelt, der ist unterwegs, oder? Dann stehen wir und wer steht, der hat vielleicht schon Gefallen an dem, was er gerade sieht und erlebt. Und zum Schluss sitzt man. Das heißt, aus dem Weg, wo man ja auch noch andere Wege wählen kann, verfestigt sich immer mehr was. Und am Schluss sitzt man so, dass alles, was mit Gott zu tun hat, ins Lächerliche gezogen wird. Unser Text sagt, glücklich, wer nicht diesen Weg geht. Und wir merken vielleicht schon jetzt, Glück hat viel mehr mit der Frage zu tun, in wessen Gegenwart ich mich umgebe. Es wird nochmal sehr, sehr deutlich, wenn wir jetzt die Gegenüberstellung anschauen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn. Schon ein krasses Wort, oder? Lust am Gesetz des Herrn. Also verwenden wir sonst eigentlich für ganz andere Dinge Lust zu haben, aber hier Lust am Gesetz des Herrn. Und dann geht's weiter und sind über sein Wort, dürfen wir auch hier sagen, nach. Das Wort Gottes bekommt Auswirkungen auf unser Denken und dann Tag und Nacht. Das heißt, es prägt unseren Alltag, unser Handeln, unser Tun. Ich glaube, hier wird jetzt sehr deutlich, dass das Wort Gottlose vielleicht doch ganz anders in der Bibel belegt ist, wie wir oft denken. Gottlose, das taucht in diesem Text mindestens viermal auf, sind doch Menschen, die nicht nur Atheisten sind. Das ist vielleicht unsere Vorstellung von Gottlose. Nein, Gottlose sind Menschen, die einen Weg gehen, wo sie Gott ausklammern. Einen Weg, wo sie sagen, hey, ich mache mein Ding und Gott soll sich gefälligst raushalten. Gottlose Menschen meinen, sie kommen ganz gut selber im Leben zurecht. Gottlose Menschen gehen einen Weg, den Gott nicht zu interessieren braucht. Und hier ist mir in der Vorbereitung selber bewusst geworden, dieses Denken kann auch mich und ich denke uns alle noch sehr prägen. Nämlich wenn wir Vers 2 anschauen, eine Lust an Gottes Gebot, an seinem Wort, ist die Frage, ob ich das wirklich immer so sehe. Ich glaube, bei uns gibt es nämlich auch als Fromme, sage ich jetzt mal, diese Momente, wo wir an den Rand gehen, der Gebote zum Beispiel. An der Rand, wo Gott gerade noch vielleicht nicht zornig wird und möglichst seine Finger aus dem Spiel lässt. Warum? Weil wir denken, Gottes Gebot kann doch nicht gut sein. Gottes Gebot ist Einschränkung. Unser Psalm zeigt uns aber, dass es Menschen gibt, die eines verstanden haben, dass es uns nirgends besser geht, als dort zu leben, in der Nähe Gottes und nach seinem Willen, weil Gott gut ist und weil seine Gebote nicht eine Einschränkung darstellen, sondern ein Ort, wo wir das erleben, was Gott hier in diesem Psalm für uns möchte. Glücklich zu sein in der Gegenwart des lebendigen Gottes, weil wir wissen, er ist einer, der es wirklich gut für uns meint. Hier möchte ich besonders euch Jugendliche und junge Erwachsene ermutigen. Ist unser Psalm nicht absolut praktisch? Ich glaube, in unserem Alltag heute hört man doch ganz schnell, mach, wozu du Bock hast. Mach dein Ding. Mach, was dir wichtig erscheint. Und da kann es schnell passieren, dass einem jemand sagt, ehrlich zu sein, ist doch Humbug, oder? Es lohnt sich doch nicht. Lügen ist okay, wenn es dir Vorteile bringt. Oder wie schwach muss jemand sein, an Gott zu glauben? Nimm doch das Leben in deine Hand. Und dann gibt es so viele Angebote heute, die uns Glück versprechen. Und die Frage ist, wo endet's? Meine Frau hat vor 2 Wochen da ein ganz interessantes Erlebnis gemacht. Sie war auf einem Nachtreffen eines ihrer, ich sage jetzt nicht ganz genau, was es war, Nachtreffen von der Schulzeit. Und in diesem Nachtreffen wurde für sie und auch, das war genau die Zeit, wo ich den Psalm auch in der Vorbereitung durchgenommen habe, sehr deutlich die Wege, die wir gehen. Das Ergebnis sehen wir oft erst viele, viele Jahre später. Sie hat dort nämlich einen jungen Mann wieder gesehen und hat ihn gar nicht mehr erkannt. Es war ein Mann, der als Schüler sehr attraktiv war. Einer, der sein Glück aber in der Lust gesucht hat, in der sexuellen Lust, die er überall auch freizügig ausgehängt hat, mit Bildern in der Klasse und so weiter. Und der war so heruntergekommen, kaputt, dass meine Frau ihn nicht mehr erkannt hat. Seine Ehe war kaputt und vieles andere. Warum erzähle ich das? Nicht, um jemand bloßzustellen. Ich weiß selber, wie Wege am Anfang so interessant aussehen können und dann plötzlich enden sie, dass man nur noch den Kopf schütteln kann. Aber meine Frau hat an dem Wochenende noch eine andere Person wieder gesehen. Und diese Begegnung gibt mir Hoffnung, auch für diesen Mann. Sie hat nämlich eine Klassenkameradin getroffen, die damals auch ihr Glück in ganz viele unterschiedliche Partnerschaften gesucht hat. Es wurde ihr sogar vorausgesagt, sie wird die Erste sein, die sich mal scheiden wird. Und jetzt kam sie voller Glück und voller Freude meiner Frau entgegen, hat ihr erzählt, hey, wir haben 4 Kinder, ich bin glücklich verheiratet. Was war passiert? Sie war dem begegnet, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das hat man ihr angespürt. Dieser Jesus Christus ist in ihr Leben getreten. Und sie hat erlebt, seine Gebote sind nicht Einschränkung, sondern er ist die Befähigung, diese Gebote zu leben und ein Leben zu führen, das wirklich von Glück zeugt. Ja, wir machen weiter in unserem Text und wir kommen jetzt zu den 2 Bildern. Ihr könnt gerne mal reinschauen. Was würdet ihr sagen, was macht den Baum aus? Was ist kennzeichnend für den Baum am Wasser? Ein Bild für die Gerechten, die den Weg gehen, wo Gottes Wort und damit auch der hier spricht, nämlich Jesus Christus und der lebendige Gott, unser Leben orientiert. Es ist nicht irgendein Baum, oder? Sondern, wo steht der Baum? Am Wasser, richtig? Ist es ein Wasser? Da steht von mehreren Wasserbächen. Das heißt, der ist so gut versorgt, das wird nie ausgehen. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, wächst dieser Baum wild? Nein, der wurde gepflanzt an Wasserbächen. Das heißt, da gibt es auch einen Gärtner, einer, der das Anliegen hatte, dass dieser Baum versorgt wird, nämlich beständig mit Wasser. Und dann trägt der Baum Frucht. Frucht ist in der Bibel übrigens nicht das Gleiche wie gute Taten. Frucht kann nur aus der Verbindung mit dem lebendigen Gott entstehen. Es ist die Auswirkung also vom Leben an der Quelle, bei Jesus Christus. Deshalb, Frucht können wir gar nicht produzieren, sondern es entsteht aus der Verbindung zur Lebensquelle Jesus Christus. Hier steht auch, dass er die Frucht bringt zu seiner Zeit. Und wisst ihr, das finde ich so schön. Weil das bedeutet, nicht immer, wenn ich auf mein Leben schaue, werde ich vielleicht gerade Frucht entdecken. Aber da ist was am Reifen, so wie das beim Baum auch ist. Und der lebendige Gott selber ist der, wo die Zeit bestimmt. Oft erkennen wir Frucht erst im Nachhinein. Und dann hat dieser Baum noch Blätter, die nicht verwelken. Und beim nächsten Satz merken wir, der Baum ist sehr lebendig. Es ist nicht etwas, wo starr ist, sondern dynamisch in Weg geht mit Jesus Christus. Denn was er tut, das gelingt ihm. Und jetzt gibt es eine Gegenüberstellung, nämlich wie Spreu, die der Wind verstreut, so sind die Gottlosen. Wisst ihr noch, was Spreu ist? Ich habe es euch mal dabei. Und am liebsten würde ich reinpushen, aber hei euch verschont dich. Mache ich vielleicht nachher, ja. Hättet ihr erkannt, dass das Spreu ist von der Ferne? Es könnte ja genauso Weizen sein, sagt man das? Weizen, ja. Wie erkennt man, ob das Spreu oder Weizen ist? Genau. Nur der Wind bringt damit zum Vorschein, ob wir ein Baum sind oder Spreu. Und unser Text, meine ich, macht sehr deutlich, oder das Leben macht es auch sehr deutlich, Wind, Stürme im Leben kann jeden treffen, ob wir gottlos sind oder zu den Gerechten zählen, von dem unser Text spricht. Wind bringt zum Vorschein, auf was wir bauen. Ich habe ganz liebe Menschen in meinem Umfeld, die haben zu viel gebracht. Und ich habe da so Leute, denen ist ihr Häusel, das ist vielleicht besonders bei uns Schwaben das Allerwichtigste. Da wird das liebste Gerät von Schwaben, ist vielleicht auch der Hochdruckreiniger oder der Staubsauger. Da wird ständig geputzt. Und trotzdem beschäftigt mich hier die Frage, und die geht auch an mich, was nehme ich davon mit? Was bleibt von diesem wundervollen Baum? Am Ende ist eine Null. Eine Null, die ich nicht mitnehmen kann, weil es wie Spreu am Ende sein kann. Wie ist es mit unserer Karriere? Wie viel Zeit verbringen wir bei der Arbeit? Nichts gegen gute Leistung, gute Arbeit. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Die Frage ist aber, was bleibt am Ende? Vor vielleicht 10 Jahren oder 8 Jahren hatte ich eine Beerdigung von einem Mann, der hatte eine sehr gute Position beim Daimler. Aber er hatte nur auf das Hier und Jetzt gebaut. Und wisst ihr, wie seine Beerdigung war? Da kamen vielleicht 10 Menschen und nach 10 Minuten war es vorbei. Eine Null am Ende. Nun, zum Glück gibt es Menschen, die auf ganz andere Werte setzen, Familie und Freunde. Finde ich großartig, auch ich liebe meine Familie, meine Frau. Doch vielleicht wird hier gerade unser Dilemma so deutlich. Unser Leben hat doch ein Ablaufsdatum und wir wissen nicht, wann es endet. Wer Gott ausklammert, muss doch gerade das bemerken, es könnte morgen schon vorbei sein. Wenigstens die guten Taten, gell? Wenigstens die hätten doch Bestand. Das Problem ist aber ein anderes. Wir können mit unserem Guten vor Gottes Falsche nicht aufwägen. Warum? Weil in dem Moment, wo ich was Falsches, was Sündiges getan habe, liegt es in der Vergangenheit. Und wer von euch hat Zugriff auf seine Vergangenheit? Das ist unser Dilemma. Es ist beschränkt auf das Hier und Jetzt. All unser Bemühen bleibt am Ende eine leere Hülse, vom Winde verweht. Wir selber können nicht auf den Weg des Gerechten gelangen. Was für ein Elend. Wir benötigen eben einen Gärtner. Einer, der uns ans Wasser pflanzt. Wo entsteht dieser Weg? Indem wir uns jetzt anstrengen, eine Lust zu bekommen am Wort Gottes, oder? Kann ich vergessen. Nein, die Antwort gibt uns Vers 6 im ersten Teil. Und ich möchte es nochmal lesen. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten. Das Wort kennen, das steht hier für tiefste und innige Gemeinschaft. Bibelkenner oder die, wo gerne vielleicht auch noch die Luther-Übersetzung lesen, da gibt es das Wort erkennen. Und es wird verwendet, wenn Frau und Mann sexuelle Gemeinschaft hatten, dann sagt hier die Bibel erkennen. Und es ist genau das gleiche Wort. Es ist die tiefste Einheit, die man sich vorstellen kann. So innig möchte Gott uns kennen, dass wir eine Einheit sind mit ihm. Und dort, wo er die Nummer eins wird in unserem Leben, wir eine Einheit mit ihm sind, da kann er aus unseren Nullen was machen, wo wir plötzlich merken, Mensch, mit eins davor ist es nicht auf Sand gesetzt, sondern bekommt Bestand für die Ewigkeit. Ich mache es an deine Bildchen hier fest. Auch unser Haus als Nachfolger von Jesus Christus kann morgen schon ein Trümmerhaufen sein oder Asche. Aber es raubt uns nicht die Identität und auch nicht unsere Heimat, denn die ist sicher und fest. Bei dem, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich gehe, um euch Wohnung zu bereiten. Und wenn ich es bereit habe, komme ich zurück, um euch zu holen. Wie ist es mit der Arbeit? Dort, wo wir es aus der Verbindung mit Jesus Christus tun, dort ist es nicht der Erfolg und die Ehre der Menschen, die uns antreibt, sondern das Wissen, meine Würde und meine Ehre ist fest in dem, der mich liebt, Jesus Christus. Wenn Jesus uns in seinen Garten pflanzt, dann werden wir auch ein Teil seiner ewigen Familie. Und auch hier, der Tod kann auch so plötzlich wie Gottlose auch uns treffen. Aber unsere Angehörige werden damit nicht Teil der Vergangenheit, sondern bleiben ein Teil unserer Zukunft. Das ist doch was Einzigartiges. Sie sind nicht nur von gestern, sondern wir werden sie wiedersehen. Wenn er meine Eins im Leben ist, dann kann er das tun, was wir nicht können, nämlich unsere Vergangenheit bereinigen. Weil er dort am Kreuz in einem Moment, das kann nur Gott, das Vergangene, die Gegenwart und die Zukunft bereinigt hat und uns ein Leben schenkt, wo wir uns tatsächlich gerecht nennen dürfen. Nicht wegen uns, sondern wegen der Eins. Das ist ein Baum am Wasser. Gegen Ende möchte ich nochmal das Entscheidende zusammenfassen. Glücklich ist, so beginnt unser Psalm. Gottes Wort möchte uns zeigen, das Glück, das wir bei ihm finden, besteht nicht in erster Linie aus schönen Gefühlen. Es ist nicht eine kurzfristige Zufriedenheit wie McDonald's Food. Das essen wir kurz, es schmeckt und dann ist es wieder verschwunden. Nein, es ist etwas, das bleibt, weil es aus der lebendigen Beziehung zu dem entsteht, der mit uns geht, auf dem Lebensweg. Was ist dieser Unterschied zwischen Gottlosen und Gerechten? Es ist nicht das Fehlen von Leid, auch nicht das Leben, wo alles wie am Schnürchen läuft, sondern ein Verwurzeltsein in dem, der ewig bleibt, Jesus Christus. Vor 2 Wochen ist dieser Mann hier gestorben. Er heißt Woody Beckham, ein bekannter Prediger in den USA. Mit 56 Jahren hinterlässt er seine Frau und 9 Kinder, 6 davon sind adoptiert. Und es kam für ganz viele sehr überraschend. Doch sein Tod ist nicht das Ende. Und er selber hat ein Zitat geprägt, das so deutlich macht, was der Unterschied ist, ob wir am Wasser gepflanzt sind oder wie Spreu. Er hat noch einige Zeit, bevor er starb, in der Predigt gesagt, du wirst eines Tages ein Gerücht hören, dass Woody Beckham nicht mehr da ist. Glaub es nicht, denn obwohl ich sterbe, werde ich mit Christus auferstehen. Es wird nicht mein Ende sein. Wieso war er sich so sicher? Weil er den kannte, der den Tod besiegt hat, Jesus Christus. Aus der Verbindung mit ihm können wir tatsächlich in die Zukunft blicken und wissen, es gibt einen Halt, auch wenn wir sterben. Ich möchte nochmal betonen, es bedeutet nicht, dass in unserem Leben kein Leid geschieht. Ich habe einen guten Freund, der schon über 30 Jahre eine Last trägt, wo jeder wahrscheinlich sagen wird, das kann man nicht mehr tragen, das ist unmöglich. Aber sein Leben zeugt für mich von jemandem, der am Wasser gepflanzt ist. Er trägt dieses Leiden und er ist jemand, der dennoch für andere da sein kann. Ich habe ihn mal auf einem Spaziergang gefragt, bist du eigentlich nicht enttäuscht von Gott? Und er hat ganz spontan gesagt, ohne ihn wäre ich schon längst am Ende. Er erlebt, dass seine Wurzeln tiefer schlagen, auch durch diese Not, und er jemand sein kann, der für andere dennoch und immer noch da sein kann. Und so steht heute am Ende die Einladung, wir können uns entscheiden, den Weg zu verlassen, der wie Spreu dargestellt wird, um einen Ort zu finden, wo wir fest verankert sind, bei dem, der uns durchträgt bis ans Ende. Gerechte sind nicht die, die es selber hinbekommen haben, sondern die sich an den halten, der als einzigste gerecht ist, nämlich Jesus Christus. Und so möchte ich schließen mit dem, was Jesus uns als eines seiner letzten Worte hinterlassen hat. In Johannes 14 sagt er, seid nicht bestürzt, habt keine Angst, glaubt an Gott und glaubt an mich. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen.